Vor einigen Jahren ging ich mit einem Freund, mit einem Studienkollege in seine Heimatgemeinde. Und das war eine tamilische Gemeinde. Und wir waren zu dritt, kamen dorthin und wir fielen auf. Und es war so eine gute Erfahrung, dort hineinzukommen, etwas Spezielles, was mir dort aufgefallen war oder ist, war, dass wir einen Zettel, wir haben uns hingesetzt und bekamen wir einen Zettel und dann schrieben wir unseren Namen drauf und dieser Zettel ging dann zum Pastor und wenn der Pastor vorne war, dann hat er gesagt, willkommen David, willkommen Florian, schön, dass ihr da seid. Zeigt euch doch mal. Und so bist du dann in diese Gemeinschaft hineingekommen. Ganz ungewohnt für mich und für uns. Aber es war schön, das so mal zu erleben. Und es war eine gute Erfahrung zu sehen, dass auch wenn vieles anders ist und man vielleicht Gottesdienst anders gestalten würde oder wir haben fast kein Wort verstanden, weil es halt nicht auf Deutsch oder unser Englisch auch nicht so gut ist, haben wir nicht viel verstanden. Aber wir haben wie gemerkt, hey, da wird Gott angebetet, mit gleichen Liedern, wie wir kannten, einfach in einer anderen Sprache. Also es war richtig, richtig gut. Und vielleicht kennst du das, wenn du auch schon mal zum ersten Mal in einen Gottesdienst oder irgendwo hingekommen bist und du kennst fast niemand. Hast du das auch schon mal erlebt? So eine Situation, so okay, wie verhalte ich mich? Was gelten hier für Regeln? Und wenn du das noch nicht gemacht hast in einem Gottesdienst oder schon lange nicht mehr, dann ermutige ich dich, wenn du unterwegs bist in den Ferien, geh mal in die Ortsgemeinde dort. Feiere Gottesdienst mit dir bis dahin ziemlich fremden Menschen und erlebe und erfahre, wie Gott auch überall wirken und reden kann und er tut es. Es ist eine gute Erfahrung und es beeindruckt mich, dass wir, wenn man mit Glaubensgeschwistern, mit Leuten zusammen sind, wo Jesus nachfolgen, wo ihn im Herzen haben, dass es ein Heimkommen ist. Auch wenn man vielleicht ganz weit weg von zu Hause ist, kann es auch ein Heimkommen sein, weil man weiß, da wird Jesus ins Zentrum gestellt. Da ist Jesus, den wir anbeten und dieser Jesus, der verbindet uns. Ja, was sagen Menschen, die vielleicht das erste Mal hier in Obwalden, in Sarnen, in die FEG kommen? Für was sind wir als FEG vielleicht auch bekannt? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Oder du kannst die auch sehr persönlich an dich stellen. Für was bist du unter deinen Freunden bekannt? Was zeichnet dich aus? Wir geben mit unserem Leben, mit dem, was wir tun und sagen, immer auch ein Bekenntnis ab. Mit unseren Worten, mit unseren Handlungen. Und es gibt so einen Satz, du kannst nicht nicht kommunizieren. Vielleicht kennt der eine oder andere den. Die Frage ist, was für ein Bekenntnis lebst du? Oder anders gefragt, zu was bekennst du dich in deinem Tun und Reden? Weil zu dem, was du dich bekennst, so wirst du auch wahrscheinlich wahrgenommen. Entweder positiv oder negativ. Sei dahingestellt. Und diese Frage, was für ein Bekenntnis lebst du, die begegnet uns auch im heutigen Predigttext wieder. Wir sind im ersten Petrusbrief unterwegs, gehen jetzt weiter in dieser Predigtserie und sind beim dritten Kapitel so in der Mitte angekommen. Und Petrus schreibt in diesem dritten Kapitel, wie Christus Nachfolger in der Gemeinschaft und in der Gesellschaft leben sollen. Und das hat nicht einfach zum Ziel, dass wir ein schönes, gutes Leben haben, so als Jesus Nachfolger, sondern es hat das Ziel, dass wir mit allem, was wir tun, Gott verherrlichen und ihn bezeugen. In Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus, an der Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und genau ins gleiche Horn blast auch Petrus, wenn er in 1. Petrus 3 schreibt. Schauen. Andi, kannst du bitte eine Folie weiter? Ja, genau. Sehr gut. 1. Petrus 3, Vers 8 und 9. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Nachdem Petrus so im zweiten Kapitel über das Verhältnis von Christ zum Staat gesprochen hat oder vom Sklaven zu seinem Herr oder dann auch über den Umgang zwischen Mann und Frau gesprochen hat, spricht er hier nun alle an, die an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen. Und schau mal, welche Begriffe das Petrus gebraucht. Er schreibt nicht von Anlässen, von großen Events, genial durchdachten Strategien oder Strukturen. Aber das heißt nicht, ich habe mir das überlegt, das heißt nicht, dass das alles schlecht ist. Doch es soll bei dem, was wir tun, in erster Linie nicht um das gehen, dass wir uns selbst in den Mittelpunkt stehen, dass wir ein gutes Gewissen haben. Vielmehr soll es und soll alles, was wir tun, davon geprägt sein, Gott die Ehre zu geben. Gott schlussendlich die Ehre zu geben. Und was heißt das? Wenn wir zum Beispiel den Gottesdienst anschauen, wir feiern Gottesdienst heute miteinander. Und wir tun das nicht, weil wir einfach geniale Menschen sind. Weil es genial ist, am Sonntagmorgen aufzustehen, in den Spiegel zu schauen und sagen, ja, du hast es verdient, für dich feiere ich jetzt Gottesdienst. Nein, wir feiern Gottesdienst, weil Gott würdig ist, dass wir ihm unsere Zeit geben. Und wenn wir das mal genauer anschauen, sieht es vielleicht so aus. Stell dir vor, das, was wir alles hier sehen, ist die einzige wahre Realität. Dass du da bist, ist deine Entscheidung heute Morgen. Bist aufgestanden, hast dich entschieden, ich gehe in den Gottesdienst. Und das kommt dir zugute, dass du heute im Gottesdienst bist. Du suchst Gemeinschaft mit anderen, dass du zufrieden bist. Jeder Mensch entscheidet sich tagtäglich, das weißt du, für viele Dinge. Wir entscheiden uns immer wieder für Dinge, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Hier seht ihr so einen kleinen Strich und ein Mann oder ein Mensch daneben. Der Zeithorizont seines Lebens ist der Strich. Im Vergleich zu 1000 Jahren ist dieser Zeithorizont, was wir entscheiden, was wir heute tun oder morgen oder gestern, klein. Für uns groß, große Auswirkungen unserer Entscheidungen. Für 1000 Jahren eher klein, bescheiden. Und wenn wir ehrlich sind, dann kommen wir irgendwann gegen Ende dieser Linie an. Und der Tod ist so einfach eine Realität, dass unserem Leben auch ein Punkt gesetzt ist. Und wenn wir das anschauen, dann kann das uns depressiv stimmen. Sagen, ja, was ist das schon? Wenn wir in der Bibel lesen, im Buch der Prediger, schreibt Salomo, nachdem er auch über solche Dinge nachgedacht hat, schreibt er, und jetzt müsst ihr euch anschnallen, Prediger 2, Vers 17, da hasste ich das Leben. Denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht. Denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Es bringt doch alles nichts. Es bringt doch alles nichts. Aber dieser endlichen Realität, in der wir drin sind, die eine Zeit hat und die einmal aufhört, steht Gottes Realität gegenüber. Der Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, die ganze Welt geschaffen hat, das Universum geschaffen hat. Wir waren letzte Nacht mit den Teenies und den Jungschärler in zwei verschiedenen Orten, aber wir waren draußen am Zelten. Und dann siehst du mal den Nachthimmel ohne Licht. Und es erstaunt mich immer wieder, wenn du so einschlafen kannst, mit den Augen offen und dann mal zu. Aber wenn du die Größe ansiehst von diesem Universum, die Schönheit, dieser Gott, der muss unglaublich groß, allmächtig, gut und wunderschön sein, dass er so etwas erschaffen hat. Und der Gott, der hat auch dich geschaffen. Und er kennt dich durch und durch, er kennt deinen Namen, er weiß, wer du bist, von woher dass du kommst und wo du hingehst. Dieser Gott ist ewig, er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist treu. Und Jesaja in einer Vision sieht er diesen einen Gott. Und er hört, wie dieser Gott im Himmel angebetet wird. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Jesaja 6, 3. Das ist die Stimmung, die im Himmel herrscht. Gott wird angebetet. Bei der Geburt von Jesus, ein anderes Bild, das uns begegnet im Neuen Testament. Es wimmelt plötzlich von einem Heer voller Engel. Und alle singen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Lukas 2, Vers 14. Und wenn wir weiterblättern in der Bibel, dann kommt die Offenbarung und dann lesen wir, dass Jesus als Opferlamm Gottes gepriesen wird. Und wie wird er gepriesen? Es steht, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde. Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Offenbarung 5, Vers 1, 5, Vers 12. Das ist das, was abgeht. Das ist unser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, wird jeden Tag von seiner Schöpfung angebetet. Wir verdanken ihm unser Leben. Wir verdanken ihm all das, was wir sehen und haben. Er lädt uns sogar ein, Gemeinschaft mit uns zu haben. Dieser ewige Gott, der viel größer ist als unsere kleine Zeitspanne, die wir eigene Entscheidungen treffen können. Und er lädt uns ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben über unsere Zeit auf Erden hinaus. Eine ewige Gemeinschaft. Und Jesus Christus ist genau für das am Kreuz gestorben und auferstanden und hat den Tod besiegt, dass wir diese kleine Zeitspanne, die wir auf der Erde haben und die auch von sehr vielen schönen Sachen geprägt ist, aber auch von Leid und Nichtschönem, dass wir erkennen, dass diese kleine Zeitspanne nicht das Nonplusultra ist. Das ist nicht das, wo es in unserem Leben geht, wo es auf unserer Welt geht, damit wir möglichst gut eine solche kleine, die 80 oder diese paar Jahre, die wir haben, hier verbringen können. Es gibt eine größere Realität als diese. Es gibt Gottes Realität. es gibt ewiges Leben, das uns geschenkt ist durch Jesus Christus. Und jeder Mensch steht vor der Entscheidung, nicht nur auf sich selbst zu schauen, auf das zu schauen, was er erreichen möchte und könnte und will, sondern dass er auf Gott schaut. Und dieser Gott zeigt sich eben durch Jesus Christus. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, dann lassen wir das Selbstherrliche tun. Was wir sagen, wir müssen diese kleine Zeitspanne da möglichst mit allem, was uns in den Mittelpunkt stellt und was uns verherrlicht, füllen, dann lassen wir das alles mal auf der Seite und richten uns ganz nach Gott hin. Wenn wir diese Realität Gottes vor Augen haben, richten wir uns nach ihm aus. Bei ihm finden wir ewiges Leben, eine Hoffnung, die über diesen kleinen Zeitstrahl von unserem Leben hinausgeht. Und wisst ihr, wie das Buch des Predigers geendet hat? Ihr könnt es nachlesen. Aber ich lese es euch vor. Vorhin mussten wir uns anschnallen und jetzt auch wieder. Aber es nimmt eine Wende. Die letzten zwei Verse sind Prediger, Kapitel 12, ab Vers 13. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Gott hat das letzte Wort. Nicht ich, nicht wir, nicht jemand von euch, sondern Gott. Und in Jesus Christus dürfen wir diesen Freispruch jetzt schon für uns annehmen. Aber es braucht unsere Entscheidung, nicht auf unseren kleinen Zeitstrahl einfach zu schauen, und auf mich zu schauen, sondern auf Gottes Realität. Kommen wieder zurück zum 1. Petrus. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Um das geht es, wenn Christen zusammenkommen. Es geht darum, uns nach Jesus Christus auszurichten, unsere eigene Realität zu öffnen für Gottes Realität. Und ihn zu uns sprechen zu lassen. Ich wünsche mir, dass Gottes Realität heute meine Realität durchbricht und er zu mir spricht. Es geht nicht darum, wie du es möchtest oder wie ich es will, sondern es geht darum, was Gottes Plan mit dir und mit uns allen ist. Ihr seht, wenn wir so in diesem Tempo durch den Petrusbrief gehen, dann sind wir in 10 Jahren noch dran. Aber es wäre auch spannend, weil es ist so viel in diesen Versen drin, die Petrus da geschrieben hat. Aber dieser erste Punkt, das gemeinsame Ausrichten auf Jesus Christus, ist so zentral, das wollte ich jetzt nicht einfach in zwei Sätzen durchgehen. Wenn du dich nun aber auf das ausrichtest oder auf etwas ausrichtest, dann lässt du dich von dem oder das auch prägen. Beim Autofahren kennen wir das. Man sagt, dorthin, wo man schaut, fährt man, oder? Wenn du den Baum anschaust, dann fährst du gegen den Baum. Wenn du um die Kurve schaust, dann kriegst du die Kurve. Aber du lässt dich von dem prägen, nach was du dich ausrichtest. Richten wir uns gemeinsam auf Jesus aus, dann lassen wir unser Zusammenkommen, unser Handeln am Mitmenschen, unser Miteinander durch Jesus Christus prägen. Und wie sieht das aus? Wir gehen einige Oder wir gehen noch nicht weiter, das stimmt. Da Vers 8 und 9. Wie sieht das aus? Ausrichten auf Jesus. Und dann kommt Petrus mit: Seid voller Mitgefühl. Seid mitleidig. Wirkliche Freude und Not miteinander teilen. Es gibt Zeiten, da freut man sich füreinander. Es gibt auch Zeiten, wo man sich beistehen soll und muss und einander in die Arme nehmen. Mitleidig sein, mit dem anderen mitgehen, durch Hochs und durch Tiefs. Zweiter Punkt, Liebe unter Glaubensgeschwistern. Also diese brüderliche Liebe, die immer wieder im Petrusbrief vorkommt. Eine praktizierte Liebe untereinander. Das kann so weit gehen, bis auch aneinander helfen. Aber vielleicht auch aneinander mal zurechtweisen. Aber auch nicht verurteilen. Oder miteinander einen Weg gehen. Miteinander wieder auf Jesus Christus ausrichten. Barmherzigkeit. Einander nicht loslassen. Auch wenn Fehler passieren. Dranbleiben, dafür kämpfen, für Beziehungen kämpfen. Zuvorkommend, demütig sein. Ein weiterer Punkt, wir suchen das Beste für den anderen. Nicht wir im Zentrum, da kommt es wieder, sondern ich suche das Beste für den anderen. Nicht Böses mit Bösem vergelten. Also nicht aus Selbstgerechtigkeit heraus handeln, sondern vielmehr segnet. Warum? Weil wir dazu berufen sind. Einander segnen, einander bestärken, einander Gottes Wort zusprechen. Und genau dieser Auflistung fügt dann Petrus ein Zitat an von Psalm 34. Und weil dieser Psalm so stark ist, möchte ich einfach die Hälfte mal lesen. Und Petrus zitiert einfach einen Teil aus diesem Psalm 34. Ich lese aber ab Vers 12 und Petrus zitiert dann so ab Vers 13, genau ungefähr. Psalm 34, dort steht: Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Mit vernichtetem Blick aber schaut der Herr auf alle, die Böses tun. Er wird sie von der Erde wegnehmen und jede Erinnerung an sie auslöschen. Die aber nach dem Willen des Herrn leben, rufen zu ihm und er hört sie. Er befreit sie aus all ihrer Not. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid, aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Er bewahrt alle seine Glieder. Nicht ein Knochen soll ihm gebrochen werden. Wer Gott verachtet, findet durch seine Bosheit den Tod. Wer die hasst, die nach Gottes Willen leben, wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Der Herr aber erlöst die Seele derer, die ihm dienen. Und wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten. Wie im 1. Petrus drückt es hier auch durch, dass es ein aufblühendes Leben gibt, auch in schwierigen Zeiten. auch wenn das Leben von Leid geprägt ist. Und was ist der Schlüssel dazu, dass es trotzdem aufblühen kann? Es ist das Vertrauen auf Gott. Wir haben hier den Jahresvers, nur auf Gott wartet still meine Seele. Wir haben vorhin das Lied dazu gesungen. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Ein Vertrauen auf Gott. Und es ist so schön zu sehen, dass im Neuen Testament und im Alten Testament wie eine rote Linie durchgeht. Immer wieder kommen Menschen über Jahrhunderte und Jahrtausenden zum selben Gedanken, dass man Gott vertraut. Dass es einstimmig ist in der Bibel. Das, was wir lesen, sind nicht Widersprüche, sondern es ist ein roter Faden, der hindurchgeht durch die ganze Bibel. Und der uns immer wieder auf Christus und auf Gott ausrichtet. Es kommt auch durch im Psalm, dass der Mensch, der auf Gott vertraut, keine Bedrängnis fürchten muss. Er muss sie nicht fürchten, nicht weil es sie nicht gibt, sondern weil Gott ihn daraus befreien wird. Das ist ein Zuspruch, nicht, dass das Leben einfach immer auf Wolke 7 ist, aber dass Gott in die Situation hineinsteht und uns stärkt. Er richtet die auf, die gebrochenen Geistes sind. Und wir sehen auch im Psalm 34 wie in 1. Petrus 3 so wie zwei Wege, die man gehen kann. Ein Weg, der ist ausgerichtet auf Jesus. Dort sind Worte wie mitleidig sein, Liebe, Barmherzigkeit, Wahrheit aussprechen. Und der andere Weg, der geht nicht zu Jesus, der führt von Jesus weg. Dort werden Worte gebraucht wie Lüge, Bosheit, Herzlosigkeit, verletzende Worte, Vergeltung. Auf welchem Weg möchtest du unterwegs sein? Auf welchem Weg bist du unterwegs? Für mich ist es klar. Ich möchte auf diesem Weg sein, der auf Jesus ausgerichtet ist. Der dazu führt, dass man sich am Leben freuen kann. Ist es immer so einfach? Nein. Entdecke ich mich manchmal wieder auf dem anderen Weg? Ja. Erscheint es manchmal einfacher, den Weg zu nehmen, der nicht zu Jesus geht, weil dann eine Lüge mal Platz hat oder ich so einen Groll habe über eine Person und den einfach nicht gehen lassen will und ich wünsche dem einfach alles Schlechte. Ist doch einfacher, als zu sagen, hey, ich möchte wieder Beziehung herstellen miteinander. Ja, es ist manchmal einfacher, den Weg zu wählen, der nicht zu Jesus führt. Ja, es kann sein, dass wir den Fokus mal verlieren. Mal eine Abzweigung nehmen, die nicht so gut ist. Mal wieder auf unsere Realität schauen und nicht auf Gottes Realität. Und in Hebräer 12 steht eine unglaublich starke Passage. Hebräer 12. Gleich am Anfang. Ich lese es ab Mitte vom ersten Vers. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Starke Worte, wahre Worte. Du bist es Jesus wert, dass er alles für dich gegeben hat, damit du mit ihm in Ewigkeit Gemeinschaft haben kannst. Nichts ist so groß, dass du erleiden kannst, wie das, was Jesus für dich getan hat. Bekenntnishaftes Leben orientiert sich genau daran. Wenn wir bekenntnishaft leben zu Jesus, orientieren wir uns genau daran, was Jesus für uns getan hat. Und dieses Bekenntnis zu Jesus und das an ihm dranbleiben, ist aber nicht unser Geheimnis. Und so kommen wir zum nächsten Schritt und so auch zum Abschluss für den heutigen, für heute mal. Es ist nicht unser Geheimnis, das Bekenntnis zu Jesus, sondern es hat Auswirkungen auf unsere Mitmenschen. In 1. Petrus lesen wir die Verse noch bis 17 weiter. Dort steht, wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, jetzt könnt ihr mitlesen, wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert. Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Fürchtet euch nicht. Ehrt vielmehr Christus. Vertraut ihm von ganzem Herzen. In Elberfelder wird so übersetzt, haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid jederzeit bereit, Zeugnis zu geben über die Hoffnung, die in euch ist. Stell dir mal vor, ein Mensch, der nur seine Realität sieht, und nur den Horizont hat von ein paar Jahren hier auf der Erde. Was heißt das für so einen Menschen, wenn seine Hoffnung nur bis ans Lebensende reicht? Und mit dieser Perspektive kommen wir genau zu dieser Grundstimmung vom Prediger. Dann ist alles egal. Dann ist alles egal. Mein Horizont, der ist da fertig. Es ist alles blöd. Wenn wir aber mit Jesus unterwegs sind, so haben wir eine ewige, lebendige, eine ewige und lebendige Hoffnung. Und von dieser Hoffnung sollen wir weitergeben. Wir können im Neuen Testament lesen von Petrus, der diesen Brief geschrieben hat, und Johannes, die kurz nach Pfingsten gefangen genommen wurden. Und ihnen wurde verboten, nicht mehr von Jesus zu erzählen. Und sie antworteten, Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir haben so eine gute Botschaft. Wir haben so viel Hoffnung, die uns Gott gegeben hat, die diese Welt braucht. Wir haben die beste Botschaft, die diese Welt je gehört hat. Lasst sie uns hinaustragen und weitergeben. Und es fängt bei mir persönlich an. Und da bin ich auch in den Vorbereitungen herausgefordert worden. Es fängt bei uns persönlich an. Was kann unser nächster Schritt sein, wenn wir ein bekenntnishaftes Leben führen wollen? Richte dich auf Jesus aus. Vertraue ihm von ganzem Herzen. Frage dich, für was du bekannt bist. Und für was möchtest du bekannt sein? Das sagt sehr viel über uns selbst aus. Lass dich herausfordern von diesen Punkten in 1. Petrus 3, Vers 8 bis 10. Mitleidig, Liebe, Barmherzigkeit, Demut, Segnen. Ist das ein Teil in meinem Leben? Prägt das mein Leben? Prägt Jesus durch diese Dinge mein Leben? Sprich mit Gott darüber. Sprich auch mit einem Freund darüber oder mit deinem Ehepartner. Segnet einander, betet füreinander, dass ihr darin wachsen könnt. Und da bin ich zu 100% überzogen. Gott wird uns an Situationen führen, in denen er sagt, und jetzt teile dieser Person deine Hoffnung mit. Und ich denke, es wäre so schön, uns prägen zu lassen von Jesus und dann in diesen Situationen Zeugnis ablegen können. Einfach sagen, es ist vorbereitet von Gott. Er stellt mir diese Person an den Wegrand und ich darf dieser Person erzählen, wer Jesus ist. Und das wünsche ich mir von Herzen für mich und das wünsche ich mir von Herzen für uns alle. Und dass wir den Mut haben, dann auch diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ja, ich glaube an Jesus und er ist meine Hoffnung. Was denken Leute, wenn sie uns sehen? Was denken Leute, wenn sie mich sehen? Ich möchte, dass ich und dass wir dafür bekannt sind, dass wir Jesus in unseren Herzen tragen. Hoffnungsvoll und liebevoll miteinander unterwegs sind, weil wir gemeinsam auf Jesus Christus schauen und uns von ihm prägen lassen. Ich wünsche mir, dass sich in meinem Leben mehr Gespräche um Gott und mit Gott handeln als von mir selbst. Wie genial ist es, dass Gott uns gebrauchen will, um anderen Menschen zu begegnen. Ich will mich ganz bewusst dafür gebrauchen lassen und möchte dafür beten. Jesus Christus, in dir haben wir eine Hoffnung, die ewig ist, die lebendig ist. Unser Zeithorizont, unsere Realität, die ist endlich. Du bist ewig. Auf dich wollen wir schauen. Von dir wollen wir uns prägen lassen. Ich möchte mich mehr und mehr von dir prägen lassen. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du mich und dass du uns darfst es auch zu deinem eigenen Gebet machen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns an Situationen anführst, wo wir dürfen Zeugnisse ablegen, wo wir von dir als unsere lebendige und ewige Hoffnung dürfen erzählen. Und dass das Menschenleben verändern darf. Bei mir selber angefangen und weiter bei meinen Mitmenschen. Gib uns den Mut und Kraft für ein bekenntnishaftes Leben. Amen.